Ja, wir hatten das letzte Mal Geheimnisse Gottes behandelt und sind nur bis zum 6. Geheimnis gekommen von den 15. Jetzt habe ich mir ganz fest vorgenommen, heute die letzten 9 zu behandeln, eine Stunde. Jetzt musst du nicht erschrecken, weil da sind welche dabei, die betreffen nicht direkt uns. Da kann man so mit 2 Sätzen was zu sagen. Aber es sind noch ein paar ganz wichtige dabei, die wir uns noch anschauen wollen. Ich will noch mal kurz die ersten 6 nennen. Die Reihenfolge von 1 bis 15 entspricht der Nennung im Neuen Testament. Also ist keine Wertung, gell? Was das Erste ist nicht das Wichtigste und das Letzte nicht das Unwichtigste, obwohl es ein Unangenehmes ist, aber wie gesagt, nur die Reihenfolge. Es ging zunächst um die Regentschaft Gottes aus Matthäus, Markus, Lukas und wir hatten festgestellt, die Regentschaft Gottes ist auch die Regentschaft der Himmel. Und beides zusammen ist nicht begrenzt auf einen Zeitraum oder eine Region, sondern ist etwas Globales. Das geht von der Regentschaft über alle Äonen hinweg bis hinein, die Regentschaft in den einzelnen Glaubenden, so wie es Jesus seinen Jüngern auch verkündet hat. Dann ging es um die teilweise Verstockung Israels, Römer 11. Nicht ganz Israel ist verstockt, sondern nur ein Teil. Da haben wir drüber gesprochen. 1. Korinther 2, die Weisheit Gottes wird uns da geoffenbart auf ganz gewisse Weise. Und im Kapitel 15, allseits bekannt als Auferstehungskapitel, dann das Geheimnis des Verwandelt- oder Verändertwerdens, dass es also Glaubende gibt, die brauchen gar nicht sterben, sondern die werden gleich verwandelt. Haben wir auch drüber gesprochen. Ebenso über das Geheimnis seines Willens, Epheser 1 und Epheser 3, das Geheimnis, Epheser 3, die Verse 3 bis 6 und auch in Römer 16 steht das nochmal, das Geheimnis Christi, die Nationen betreffend. Und auch da gab es interessante Aspekte, wem das wohl betrifft und wann. Und das letzte, das 6. Epheser 5, das ist heute dran, Entschuldigung. Ich war hier eine Zeile weiter. Ja, bei Epheser 5 wollen wir weitermachen, bei dem 7. Geheimnis. Das ist was ganz Besonderes. Und ich lese nur mal die Verse, die dazu gehören, damit wir zumindest einen Eindruck bekommen von dem, wie Paulus es hier formuliert. Er spricht ja davon, von dem Verhältnis zwischen Mann und Frau und ihr Einssein gemäß dem Fleisch und tut dann in Analogie sozusagen anwenden, dieses Verhältnis auf Christus und seine Leibesgemeinde. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt unter den Geheimnissen überhaupt. Er sagt dir, denn keiner hasst jemals sein Fleisch, also unter den Menschen, wenn sie vereint sind als Mann und Frau, sondern er nährt und hegt es, so wie auch der Christus die Versammlung. Da wir Glieder seines Leibes sind, stattdessen wird ein Mensch Vater und Mutter zurücklassen und sich seiner Frau anschließen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Altes Testament zitiert er hier, wie so oft. Und dieses Geheimnis, sagt er jetzt im Vers 32, das ist groß. Aber da ist der Satz noch nicht zu Ende, sondern er sagt noch, ich aber sage es, Christus und die Ekklesia, die Versammlung, den Leib des Christus betreffend. Also das Geheimnis zwischen Mann und Frau, diese wesenhafte Einheit, deutet er auf Christus und die Leibesgemeinde. Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, auch heilsgeschichtlich denken, werden wir gleich sehen. Denn wir haben etliche Hinweise im Neuen Testament, bei Petrus auch, und natürlich sehr oft bei Paulus, von dieser Einheit des Leibes des Christus mit seinem Haupt. Und in Galater 1, 22 sagt er, sie sind nämlich die Glaubenden, um die es geht, in Christus. Und wenn du mit den Glaubenden oder Gläubigen, besser gesagt, die es Land auf Land abgibt, mal über dieses Thema sprichst, in Christus sein, dann wirst du merken, dass es sehr viel Unverständnis gibt über diesen Punkt. Ich habe mich früher immer sehr gewundert, als ich vor 20 Jahren anfing, es war zwar noch etwas früher, die Bibel unabhängig zu lesen und dann mit Christen ins Gespräch kam, habe ich gemerkt, die wissen auch nicht, was in der Bibel steht. Gell? Die sind nicht besser als die Religion, aus der ich komme. Ja, in Christus. Ich will mal 3 oder 4 Verse lesen, die uns das Problem, es ist ja kein Problem, sondern die Tragweite deutlich machen. In Epheser Kapitel 1, 23 ist ein ganz bemerkenswerter Hinweis dazu, der uns sicher allen bekannt ist. Epheser 1, 23, wo er Paulus von der Ekklesia spricht, von der Versammlung und sagt, welches sein Leib ist. Ja, das ist uns bekannt, gell? Aber das geht noch weiter. Er sagt noch die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Das heißt, die Leibesgemeinde des Christus vervollständigt den Christus, denn das ist der, der das All vervollständigt. Und dann gibt es den Vater wieder. Also, als wir das schon etwas näher behandelt hatten vor vielen Wochen, da haben wir hier festgestellt, das würde also bedeuten, im Umkehrschluss, ohne die Leibesgemeinde kann das ganze All nicht vervollständigt werden. Das ist der Anfang. Also die Leibesglieder des Christus bilden den Anfang dieser heilsgeschichtlichen Zielsetzung Gottes. Ohne Leibesgemeinde keine Erfüllung der Heilsgeschichte, heißt das dann auch. Merkst du was? Wie wichtig die Leibesgemeinde des Christus ist, die Glieder seines Leibes. Und nicht umsonst, haben wir hier schon oft drüber gesprochen, waren sie schon präexistent mit ihm zusammen, sind dann getrennt worden und werden jetzt wieder hinzugefügt. Dieser Christusleib, dieses Haupt und seine Glieder ist das Allerwichtigste für die gesamte Heilsgeschichte Gottes. In Kapitel 3, Epheserbrief, Vers 21, da steht ähnlich, in ihm ist die Herrlichkeit in der Versammlung und in Christus Jesus hinein in all die Generationen des Äons der Äonen. Ihm ist die Herrlichkeit, ja, Gott zuerst und dann dem Christus. Ja, wo denn, wie denn? Wie ist ihm die Herrlichkeit in der Versammlung, in der Ekklesia, in den Herausgerufenen, in den Leibesgliedern des Christus, wenn du dazu gehörst, in dir und in mir. Unvorstellbar eigentlich, gell? Also die Herrlichkeit Gottes ist begründet auch in der Leibesgemeinde, dem Werkzeug Gottes, was er braucht, um seine Heilsgeschichte zu vollenden. Davon ist er das Haupt, das lesen wir 2 Verse weiter, das spare ich mir jetzt. Und im Vers 25 vom Kapitel 5, ich habe eben die 30er Verse gelesen, da ist noch was Wichtiges, Vers 5, 25, wieder Mann und Frau als Vorbild. Da heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen, so wie auch der Christus die Versammlung liebt. Wie hat er sie denn geliebt? Oder wie liebt er sie denn immer noch? Er hat sie geliebt, indem er seine Seele für sie gesetzt hat. Er hat sozusagen sein Leben, seine gesamte Person, seine Persönlichkeit eingesetzt für sie. Und das ist ein interessantes Bild in der Analogie, die Paulus uns aufzeigt im Römerbrief, wenn er sagt, der Adam, unser Urvater sozusagen, ist ein Typus auf den Christus oder ein Vorbild, wird meist geschrieben. Ja, inwieweit ist denn der Adam ein Typus auf den Christus, wenn es diesen Punkt betrifft, um den es hier geht? Was hat denn der Adam gemacht? Man sagt ja Land auf, Land ab, so, ja, der hat gesündigt und jetzt sind wir alle unter der Sünde. Gell? Ist ja nicht falsch. Warum hat er denn gesündigt, in Anführungszeichen? Warum hat er denn verfehlt? Paulus schreibt, Eva wurde verführt an Timotheus. Vom Adam sagt er da nichts. Also der Adam ist nicht verführt worden. Was heißt denn, dass der Adam nicht verführt wurde? Das heißt, er hat es bewusst gemacht. Er hat bewusst von der Frucht gegessen und hat damit, wenn ich in der Typologie bleibe, die Schuld seiner Frau übernommen. Er hat die gesamte Schuld der Frau und der Kinder, die nachkommen, quasi für sich übernommen. Bild auf Christus. Christus hat die gesamte Schuld übernommen. Zuerst für die Ekklesia, dann für den Rest der Welt, bis hin zum ganzen Kosmos, inklusive der Engel. Das ist das Bild. Und wenn wir jetzt da in dem Bild noch einen Augenblick bleiben und mal dran denken, nach Galater 4, 26, da sagt doch Paulus, dass Jerusalem droben, das ist unsere Mutter. Habe ich schon mal gedacht, wie geht das? Dass Jerusalem droben ist unsere Mutter. Aus einer Mutter kommt man doch heraus. Durch Geburt zum Beispiel. Also ich war in meiner Mutter drin, gell? Nach der Zeugung bis hin zur Geburt. Wenn die Leibesglieder des Christus, angefangen bei Paulus, weil er sich ja mit einschließt, aus diesem Jerusalem-Syndrom, was ihre Mutter ist, dann hätte doch Jesus recht, wenn er zu seinen Jüngern gesagt hat, ihr seid nicht aus diesem Kosmos. Ihr seid nicht von dieser Welt, steht in so normalen Bibeln. Gell? Ihr seid nicht aus diesem Kosmos. Ja, logisch, gell? Weil sie sind aus dem Jerusalem da oben, aus dem Jerusalem da oben. Und wenn ich jetzt wieder weiter zu dem Bild zurück und Mann, Frau, was Paulus ja als Geheimnis schildert in Epheser 5, dann sehe ich doch, der Mann Christus und die Frau, die Ekklesia, die haben beide ihre Eltern verlassen. Das heißt, der Mann hat seinen Vater verlassen und seine Mutter und die Ekklesia auch ihre Mutter. Denn sie sind zusammen als Leib des Christus in Haupt und Gliedern, als das Lämmlein von der Herabwurf des Kosmos angeschlachtet wurden, haben wir auch schon drüber gesprochen, in diesem Kosmos zerstreut wurden und werden jetzt wieder hinzugefügt seit Golgatha. Das würde doch bedeuten, wir haben hier ein heilsgeschichtliches Bild, das uns, angelehnt an die Geschichte mit Adam und Eva, zeigt, es ist in der Tat ein Geheimnis. Wie viele Leute, wie viele Gläubige verstehen denn die Verbindung zwischen Haupt und Gliedern in dieser Form ihrer Präexistenz, ihrer heilsgeschichtlichen Entwicklung in diesem Kosmos bis hin zur Zurückführung, wie wir in der Enthüllung gelernt haben, bei der siebten Posaune sind sie alle wieder zusammen. Bei der siebten Posaune ist das Ganze wieder eine Einheit. Und wohin führt diese Einheit? Enthüllung Kapitel 19 und 22, 21, da wird uns geschildert, wie das Lämmlein, nämlich Christus in Haupt und Gliedern, das neue Jerusalem heiratet. Das können Sie sagen, der heiratet seine Mutter, gell? Da habe ich auch schon dran gedacht. Jetzt dürfen wir die Bilder nicht in unsere menschliche Dimension versetzen und vielleicht noch überspitzen. Es geht ums Prinzip. Das heißt, diese Hochzeit, diese Verbindung zwischen Ekklesia mit ihrem Haupt, nämlich Christus und die Leibesgemeinde, mit dem neuen Jerusalem, was heißt denn das am Ende? Wer ist denn da drin? Da ist der Vater drin auf dem Thron, das heißt Gott, das Lämmlein ist auf dem Thron, die sind beide Tempel und Licht und die ganze Stadt ist die Herrlichkeit Gottes. Also die weibliche Umgebung, das ist ein hebräisches Denken, das ist göttliches Denken und der männliche Kern, das findest du immer in der ganzen Bibel. Also haben wir auch hier wieder, Paulus sagt, die Herrlichkeit des Mannes ist die Frau, also die Umgebung. Also auch hier wieder am Ende der Heilsgeschichte, die Gottesherrlichkeit ist das Zentrum und das Jerusalem, das Neue, ist die Umgebung. Es ist alles Gottesherrlichkeit. Und dort muss alles hinein, wie wir schon mehrfach hier auch gelernt haben. Und damit können wir in der Tat sagen, es ist ein Geheimnis, wie Mann und Frau, Christus und Ekklesia in ihrer heilsgeschichtlichen Erfüllung. Ich finde das ein ganz tolles Bild, wenn wir das so glauben können. Und deswegen, wie Heinz in der Einleitung sagte, das sind Geheimnisse für die, wie Paulus sagt, die treu sind, nämlich die dem Wort treu sind. Wer das Wort Gottes relativiert, daran rummägelt oder sonst was macht, der ist nicht geeignet, Geheimnisse Gottes zu verwalten. Ich sage noch lange nicht, dass wir alles verstehen. Es soll niemand draußen sagen, der eine und in seine Gruppe, die wissen alles und die anderen haben keine Ahnung. Das wäre völlig falsch. Gell? Auch wir tasten noch im Dunkeln teilweise. Auch wir bemühen uns, das zu verstehen. Aber ich glaube, wir haben verstanden, dass wir so demütig sein müssen, zu sagen, wir freuen uns auf die Entschlüsselung auch der Geheimnisse Gottes, auch wenn wir sie nicht in ihrer Gänze verstehen können. Aber es wird immer besser, gell? Und wenn wir bei ihm sind, dann fragen wir sowieso nichts mehr. Und die Frage ist ja immer wieder, muss ich das alles wissen? Das habe ich des Öfteren wieder gesagt. Da sage ich, nein, du musst das nicht alles wissen. Der Herr schenkt dir das. Und wenn du das willst und treu bist, wirst du immer mehr davon verstehen. Wir müssen, tun wir gar nichts. Wir bekommen das geschenkt. Also lass es dir schenken. Das nächste Geheimnis steht in Epheser 6, Vers 19. Wo Paulus sagt, dass die Ekklesia, die Leibesgemeinde, die Versammlung für ihn beten soll. Und dann sagt er, warum? Auf dass mir Wort gegeben werde zum Öffnen meines Mundes, in Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Was ist das Geheimnis des Evangeliums? Da will ich eine kleine Zusammenfassung machen von den Geheimnissen, die wir schon besprochen haben im Epheserbrief. Wir haben ja vier Geheimnisse alleine im Epheserbrief. Epheser 1,9 geht es um das Geheimnis seines Willens. Und da haben wir vor 14 Tagen hier gehört, das Geheimnis seines Willens betrifft das ganze All. Das ist Ziel der Heilsgeschichte für das ganze All. Im Kapitel 3, 3-9, spricht er davon, dass es ein Geheimnis ist, des Christus die Nationen betreffend. Warum? Weil die Nationen sind jetzt mit Leib, haben wir festgestellt. Sie sind zusammen mit Christus Leib. Wer ist denn der Leib des Christus? Erinnere dich vielleicht. Der Leib des Christus ist die allererste Stufe der Heilsgeschichte, die Vollendung, die bis zur siebten Posaune dauert, nämlich noch in der Zukunft, wenn der Leib vollendet ist. Also mit Leib, an diesem Leib werden die Nationen, mit Artikel, das sind nicht alle Nationen, um das nochmal zu betonen, sondern ganz bestimmte Leute aus Nationen, die mit Leib sind. Und dann sehen wir schon eine erste Klassifizierung. In Kapitel 5 habe ich eben drüber gesprochen, Vers 32, nämlich das Geheimnis Mann und Frau, Haupt und Glieder, Ekklesia, betrifft nicht das ganze All, genauso wie den Mitleib nicht das ganze All betrifft. Und jetzt lernen wir hier im Kapitel 6, Vers 19, es gibt ein Geheimnis des Evangeliums. Wenn ich das zusammennehme, ich weiß, dass das schwer ist in 5 Minuten. Das musst du jetzt nicht krampfhaft versuchen. Ich sage es dir, wie ich glaube, dass es ist. Wir sehen hier die heilsgeschichtliche Ordnung in diesen Geheimnissen. Das heißt, die fängt an mit der Zubereitung des Hauptes und des Leibes des Christus. Sie umschließt gewisse Personenkreise aus den Nationen mit, die zu diesem Leib gehören. Und erst wenn der fertig ist bei der siebenten Posaune, betrifft die nächsten Schritte auch die übrigen Völker. Also Leib des Christus, dann kommt Israel, dann der Rest der Völker. Und wenn wir in diesem Bild bleiben, was auch abgebildet ist in der Ernteordnung für Israel, Gerste, Weizen, Feldfrüchte, ist die Reihenfolge, dann erkennen wir, das Geheimnis des Evangeliums betrifft in erster Linie den Leib des Christus, der dann in zweiter Linie die Wiederherstellung Israels besorgt und die Hinzuführung aller Völker. Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Und jetzt geh mal durch die Gläubigen da draußen und frage, ob sie das Geheimnis des Evangeliums ansatzweise verstehen oder kennen. Du wirst auf große Widerstände stoßen, weil es sehr, sehr schwierig ist, diese heilsgeschichtlichen Ziele Gottes zu vermitteln. Ja, das 9. Geheimnis steht in Kolosser 1, 25-27, das will ich mal lesen. Kolosser Kapitel 1, 25-27. Paulus spricht hier davon, dass er Diener der Ekklesia ist, der Leibesgemeinde, der Herausgerufenen, und sagt, deren Diener ich geworden bin, gemäß der Verwaltung Gottes, die mir für euch gegeben ist. Wozu? Um das Wort Gottes zu vervollständigen. Das Geheimnis, das von den Äonen und von den Generationen an verborgen war, nun aber seinen Heiligen offenbart worden ist, denen Gott bekannt machen will, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses in den Nationen ist, welches ist Christus in euch, die Erwartung der Herrlichkeit. Also nochmal, Paulus hat das Wort Gottes vervollständigen dürfen. Das heißt, ohne diese Vervollständigung würden wir auch dieses Geheimnis nicht in seiner Gänze verstehen können. Wir brauchen also die Vervollständigung des Wortes, die darin besteht, dass Christus eine Herrlichkeit darstellt in Verbindung mit Leuten aus Nationen. Und wie er hier sagt, das ist der vollendungsgemäße Mann, dann im Vers 28, zu dem komme ich noch, der Mann, der das Ziel darstellt. Dieses Wort heißt ja zielgemäß Glauben, zielgemäß Handeln. Also das heilsgeschichtliche Ziel ist, dass diese Herrlichkeit des Christus letztendlich alle sehen, alle erkennen, aber heute schon in den Einzelnen zur Wirkung kommt. Und da ist die Frage, und ich hatte mir vorgenommen, auch immer mal auf die praktische Seite dieser Geheimnisse zu verweisen. Da ist die Frage, was habe ich davon heute, hier, gell? Was bringt mir das? Und ich denke, bei diesem Punkt wird das besonders deutlich. In Römer 9, 23 kann Paulus sagen, dass er, nämlich Gott in Christus, den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtut, an den Geräten des Erbarmens. Wer sind die Geräte des Erbarmens? Natürlich in erster Linie, im ersten Schritt der Heilsgeschichte, die Glieder des Leibes des Christus. Die hat er ja herausgerufen aus diesem bösen Äon. So, und dann passiert etwas. Dann passiert etwas, und ich lese nochmal Epheser 1, 17 und 18, um das deutlich zu machen. Da heißt es, zielführend ein Gebetsanliegen des Apostel Paulus. Er will, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch, also uns, gebe Geist der Weisheit und der Enthüllung in seiner Erkenntnis. Also Geist sollen wir bekommen, damit wir was verstehen. Und Vers 18, als erleuchtet worden. Er sagt, die Leibesglieder des Christus, die sind erleuchtet worden. Also das hat jemand gemacht. Ja, manchmal magst du dran zweifeln, gell, ob du ein erleuchtet wordener bist, aber es steht so hier. Ergebnis von der Argumentation des Paulus ist, damit ihr wahrnehmt, jetzt kommt's, welche die Erwartung seiner Berufung ist. Erkennst du das Ziel der Berufung? Welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist? Haben wir das verstanden oder erkannt? Ist uns dieser Reichtum offenbar geworden durch das Wort Gottes? Um den geht es doch hier in dem Geheimnis. Er sagt, dieses Geheimnis heißt Reichtum der Herrlichkeit. Hat die Ekklesia diesen Reichtum der Herrlichkeit? Ist uns das bewusst, dass dieser Reichtum der Herrlichkeit vorhanden ist? Hier werden diejenigen, die gerne eine Tu-Predigt hören, wieder jaulen und werden sagen, ja, der redet immer von der Herrlichkeit, aber müssen wir nicht auch was tun, gell? Ja, natürlich dürfen wir was tun, aber nicht um diese Herrlichkeit zu bekommen, weil die haben wir doch schon. In Kapitel 3, Vers 16, Epheserbrief, heißt es doch noch stützend dazu, wieder in dem zweiten Gebet des Paulus, sein Wunsch, dass euch Gott gebe, gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit, in Vermögenskraft, in Dynamis, Halt haben zu werden, wie durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Ja, macht er das nicht heute? Hast du nicht diese Herrlichkeit, hast du nicht Anteil an dieser Herrlichkeit, an diesem inneren Reichtum, an dieser Dynamis, nämlich an der Gewissheit, die er uns schenkt. Hier im Vers 16 mit dem Ausdruck, dass wir Halt haben durch seinen Geist. Wo? Nicht am äußeren Menschen, am inneren. Wie viele von euch kommen hier reingeschlichen heute Morgen? Ich nehme mich nicht aus, gell? Jeder hat was anderes irgendwo. Ja, wenn wir uns darauf verlassen wollten, dann wären wir verlassen. Es geht um die Herrlichkeit, die Dynamis, das Gotteswirken am inneren Menschen. Merkst du nicht, dass der innere Mensch wächst? Merkst du nicht, dass deine wesenhafte Einheit mit dem Christus zunimmt? Dass du heute mehr verstehen kannst, dass wir sogar über Geheimnisse reden, von denen die meisten Gläubigen gar nichts wissen wollen. Selbst wenn du mit ihnen reden willst, gehen sie weg. Also hat sich doch was verändert. Oder zweites Beispiel. Wenn es um Herrlichkeit geht, sagen die Glauben immer, ja, wenn wir beim Herrn sind, dann sind wir herrlich. Ja, natürlich, genau so ist es. Das lese ich euch sogar vor. Aber das ist nicht alles. In Philipper 3, 20 und 21 redet Paulus doch davon. Philipper 3, Vers 20 und 21, wo er sagt, unser Bürgerrecht fängt unten an in den Himmeln, aus welchem wir auch den Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird. Wie? Zusammengestaltet dem Leib seiner Herrlichkeit gemäß dem Innenwirken seines Vermögens, seiner Dynamis, sich auch das All unterzuordnen. Das ist doch Zukunft. Unser Bürgertum ist in den Himmeln. Ja, das ist jetzt schon so. Aber die Zusammengestaltung seines Leibes, sagt er, das ist Zukunft. Was habe ich heute davon? Ich lebe heute hier. Da müssen wir 2. Korinther 3, Vers 18 lesen. Denn es gibt ja noch eine Herrlichkeit. In 2. Korinther 3, Vers 18 wird sie beschrieben. Und da heißt es, wir alle aber, du und ich, wir alle aber, mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd, werden umgestaltet in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, ist. Wann passiert denn das? Wann guckst du denn dein Haupt, unseren Herrn Jesus Christus, mit aufgedecktem Angesicht an? Wann liest du denn sein Wort und beschäftigst dich damit? Hast du die Decke über dem Kopf? Da kann ich nicht lesen, gell? Also mit enthülltem Angesicht schauen wir auf den Christus. Und was passiert dann hier? Wir spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Du schaust in das Wort hinein und wie die Sonne im Spiegel reflektiert wird, reflektiert das Wort Gottes durch dein Leben hinein in die Menschheit. Und deshalb, sagt Paulus, wir sind Lichthüter in dem Kosmos. Deshalb all die Stellen der Herrlichkeit. Das heißt, die Herrlichkeit wirkt heute schon. Ich kann heute schon in meinem Leben erkennen, dass Gottes Herrlichkeit wirkt. Ich muss das nur sehen können. Gell? Und sehen kannst du das nicht mit einer neuen Brille, sondern mit dem geistlichen Auge, des geistlichen Verständnisses, das uns der Geist schenkt, wenn wir solche sind, die Begierde haben nach dem reinen, unverfälschten Wort. Ja, und damit ist das kein Geheimnis mehr, sondern du kennst den Inhalt. Und jetzt bist du ein Verwalter dieser Geheimnisse, auch dieses neunten Geheimnisses im Neuen Testament. Ja, das 10. Geheimnis ist das Geheimnis Gottes, welches Christus ist. Das Geheimnis Gottes, welches Christus ist. Da gibt es 3 Texte, die wir brauchen. Kolosser 2, Vers 2 als erstes. Da lesen wir, auf dass ihren Herzen zugesprochen werde, das heißt dir und mir, zusammengebracht in Liebe und zu allem Reichtum des völlig Tragens des Verständnisses hinein in Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus. Worum geht's? Deinem Herz wird zugesprochen, dass du völlig getragen bist in dem Verständnis des Geheimnisses Gottes, Und dieses Geheimnis Gottes ist Christus. So, Kolosser 4, Vers 3. Betet uns betreffend, damit Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu sprechen, dessen wegen ich gebunden bin, aber er im Gefängnis. Also, betet darum, dass wir dieses Geheimnis Christus predigen können, verkünden können, den Leuten sagen können. Ob die das annehmen oder nicht, ist eine andere Sache. In erster Linie natürlich den Herausgerufenen. Und was ist mit dem Geheimnis noch? Enthüllung 10, Vers 7. Da geht es um die Erfüllung bei der siebten Posaune. Und das sagt uns die Enthüllung. In den Tagen des Engels, des siebenten Engels, wenn er im Begriff ist zu posaunen, passiert etwas. Was? Das Geheimnis Gottes wird zum vollen Ende gebracht, wie er es den Sklaven und Propheten evangelisiert hat. Das heißt, die Propheten und die Sklaven, das heißt diejenigen, die Wort verkündet haben in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden, haben schon darauf hingewiesen. Und jetzt wird hier gesagt, und dieses Geheimnis, das prophetisch angekündigt ist, ich füge hinzu, was die meisten aber nicht verstanden haben, ist jetzt offenbar geworden, wir dürfen es verstehen und es wird vollendet beim Blasen der siebenten Posaune. Und dieses Geheimnis Gottes als vollendeter Christusleib ist es, wozu, wenn du ein Teil des Christus bist, du dazugehören dürfst. Und jetzt merkst du schon, wir gestalten in Verbindung mit diesem Geheimnis, und das ist die praktische Anwendung, Heilsgeschichte bis hinein in die Vollendung. Das kannst du fassen oder auch nicht. Ich freue mich darüber, obwohl ich auch nicht so ganz menschlich raffen kann, was das jetzt bedeutet. Nur das steht so da, gell? Er hat ja gesagt, ich erinnere auch nochmal an das vergangene Geheimnis, Epheser 5, Mann und Frau. Es ist ein großes Geheimnis. Ich sage es Mann und Frau betreffend. Es ist eine wesenhafte Einheit. Dieser Christus zusammen mit Ekklesia ist eine wesenhafte Einheit. Und wenn ich hier noch den Posaunengedanken dazu nehme und die Heilsgeschichte ein wenig überblicken kann, dann merke ich doch, nach Golgatha ist dieses Ereignis das Wichtigste in der Heilsgeschichte. Denn Gott könnte keine weiteren Schritte in der Heilsgeschichte unternehmen, wenn dieses Geheimnis nicht zum vollen Ende gekommen wäre, also sich erfüllt hätte. Weil der Christus in Haupt und Gliedern bei der siebenten Posaune jetzt handlungsfähig ist, die Heilsgeschichte weiterzumachen. Das hat Gott so geplant. Was passiert denn da? Was ist denn unsere erste Dienstaufgabe zusammen mit Christus, wenn die siebente Posaune bläst? Da heißt es in Enthüllung zwischen Kapitel 10 und 12, da wird der Diabolus, der Teufel, aus dem Himmel geschmissen. Das heißt, es ist unsere erste Aufgabe, den Himmel zu reinigen. Wir werden also den Teufel hinaus befördern. Ja, kannst dich darüber freuen oder auch nicht. Ja. Nur damit du siehst, das ist der nächste Schritt. Und wenn der reine Himmel rein ist, wird ja gleichzeitig die Regentschaft des Kosmos von Christus und seinem Herrn, das ist der Vater Gott, übernommen. Natürlich ist die Gemeinde dabei. Und so sehen wir, dass auch solche Geheimnisse direkten Einfluss auf unser Glaubensleben haben können. Wenn ich weiß, was Gott mit mir macht, was er mit mir vorhat, was alles noch kommt, dann werde ich doch ganz anders durch diese Welt gehen, als wenn ich keine Ahnung davon habe. Wie oft jammern die Gläubigen über irgendwelche Umstände, auch jetzt wieder politischer Art. Ich kriege gestern wieder eine E-Mail, ganz aufgeregt, dass was mit diesem ESM, diesem europäischen Stabilisierungsmechanismus passiert. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, gell? Hier wird Europa in die Diktatur geführt. Und jetzt sollen die Christen aufstehen, dagegen protestieren, Petitionen schreiben und unserer Bundeskanzlerin viele Briefe schicken, damit ihnen das verhindern soll, weil das nicht gut wäre. Gell? Das stimmt alles, was die da sagen. Nur, wenn du die Heilsgeschichte kennst, dann weißt du doch, dass es Schritte geben muss zur Globalisierung der ganzen Welt. Wenn also die europäische Diktatur der Anfang davon wäre, für dieses Heilsziel bis hin zum Ende der Welt, muss ich jetzt gegen den Heilsplan Gottes Petitionen schreiben. Ich glaube nicht, dass das unsere Aufgabe ist. Ich weiß da, wenn ich das jetzt sage und das im Internet steht, gibt es jede Menge Proteste und Rückfragen, was weiß ich. Ich riskiere das, weil ich der Meinung bin, wenn wir solche sind, die Ahnung von Heilsgeschichte haben, auch nur ansatzweise, dann sind solche Entwicklungen doch für uns eine Bestätigung der Heilsgeschichte und kein Mittel dafür zu sagen, das muss ich jetzt verhindern. Willst du gegen Gott kämpfen? Wer genehmigt denn diesen ESM? Dürfen die denn machen, wenn Gott den nicht wollte? Kein Stück könnten die davon machen. Was wurde dem Pharao gesagt? Du hättest keine Macht, wenn sie Gott ja nicht gegeben hätte. Also, steht ja, mir gefällt das auch nicht. Ich würde da auch gegen protestieren. Ich würde einen Termin bei Merkel machen und ihr auf die Zehen steigen. Gell? Aber das ist menschlich gedacht. Versteht ihr, worum es geht? Wenn wir also solche sind, die heilsgeschichtliche Geheimnisse verstehen wollen und glauben, dass das so ist, können wir nicht auf der anderen Seite jetzt die Wirkung dieser Geheimnisse versuchen, zunichte zu machen. Das wäre völlig fehl am Platze. Also ärgere dich nicht, wenn du mehr bezahlen musst. Ist eh nur Geld. Geld ist nur ein Versprechen. Das ist Papier, das ist nichts wert. Gell? Davon hängt das Leben nicht ab. Und ich will jetzt keinen Geldvortrag halten, obwohl ich die größte Lust dazu hätte. Also, nächstes Geheimnis, das 11., damit wir fertig werden heute. 2. Thessalonicher 2, Vers 6 und 7. 2. Thessalonicher 2, Vers 6 und 7. Das ist etwas schwieriger. Und nun nehmt ihr das Festhaltende wahr. Bei euch steht vielleicht den Aufhaltenden oder das Aufhaltende, damit er in seiner Frist enthüllt wird. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit innen wirkt schon. Allein der Festhaltende ist jetzt, bis er aus der Mitte werde. Ja, klingt etwas wörtlich, aber ist ganz wichtig. Wenn ich diese beiden Verse nach dem Anfang vom Kapitel nicht wörtlich lese, werde ich dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit auch nicht recht einordnen können. Worum geht es denn hier? Ganz wichtig, im Vers 6 steht, da steht das Festhaltende. Hier haben wir Neutrum, sächlich. Im Vers 7 steht es männlich, da heißt es der Festhaltende. Es geht also hier in den beiden Versen um zwei völlig verschiedene Sachen. Das Festhaltende ist was anderes als der Festhaltende. Was ist denn das Festhaltende? Nach dem Bibeltext, wenn du ab Vers 3 schon liest, stellst du fest, hier heißt es, und nun nehmt ihr das Festhaltende wahr, damit er enthüllt wird. Wer wird denn enthüllt? Aus Vers 3, der Gesetzlose. Also ihr nehmt etwas Festhaltendes wahr, damit der Gesetzlose enthüllt wird. Was muss ich denn wahrnehmen, damit der Gesetzlose enthüllt wird? Da muss ich natürlich Gesetzlosigkeit wahrnehmen. Wie will ich einen Gesetzlosen wahrnehmen, wenn er nicht gesetzlos handelt? Es geht also um das Offenbarwerden des Gesetzlosen. Das Festhalten an Gesetzlosigkeit offenbart den Gesetzlosen, sagt Vers 6, ganz klar. Und Vers 7, wo der Festhaltende steht, heißt es vorher allein. Und dieses Wörtchen allein, nach dem griechischen Grundtext, kennzeichnet immer einen Gegensatz. Wenn es also hier heißt, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirkt schon im Inneren. Allein der Festhaltende ist es ein Gegensatz. Was ist denn der Gegensatz vom Gesetzlosen? Der Gegensatz vom Gesetzlosen ist, der nicht gesetzlos ist und damit der vollendungsgemäße Mann, der Leib des Christus, die herausgerufene Gemeinde zusammen mit Christus in ihrem Haupt. Allein der Festhaltende, der Christus, der vollendungsgemäße Mann ist jetzt, bis er, nämlich wer, der Festhaltende, aus der Mitte wird. Wer kommt denn aus wem? Wer kommt aus wem? Kommt der Gesetzlose aus der Ekklesia, aus dem Leib des Christus, von dem Paulus sagt, das ist der Tempel Gottes? Kommt der Antichrist aus der Leibesgemeinde des Christus heraus? Das ist undenkbar, steht auch nicht hier. Aber wo kommt denn die Leibesgemeinde her in ihrer weltlichen Existenz? Ich lese nur einen Vers, es gibt eine ganze Menge davon. Philipper 2, Vers 15. Philipper 2, Vers 15. Paulus hat den Wunsch und sagt der Ekklesia, dir und mir, dass ihr Untadelige und Unschuldige werdet, nicht seid, werdet, makellose Kinder Gottes inmitten einer krummen und verkehrten Generation, innerhalb der ihr leuchtet wie Lichthüter in dem Kosmos. Wer ist in wem? Die Ekklesia ist innerhalb des Gesetzlosen und leuchtet dort wie Lichthüter in der Welt. Heißt doch, das Geheimnis, um das es hier geht, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit nach 2. Thessalonicher 2, Vers 6 und 7, rückblickend auf Vers 3, ist, dass der Gesetzlose offenbar wird, wann? Wenn die Ekklesia als Festhalten an der Wahrheit nicht mehr hier ist. Würde also bedeuten, der Gesetzlose wird erst kenntlich gemacht, wenn die Ekklesia weg ist. Und genau das passt in die heilsgeschichtliche Ordnung Gottes, auch mit der siebten Posaune. Ich erinnere nochmal, wann ist der Leib des Christus fertig? Bei der siebten Posaune. Wann wird der Teufel aus dem Himmel geschmissen? Bei der siebten Posaune. Wann kommt das wilde Tier aus dem Meer? Bei der siebten Posaune. Wann ist der falsche Prophet aus Israel dabei? Bei der siebten Posaune. Wann kommt der achte Weltherrscher? Kurz nach der siebten Posaune. Also vor dem Christus und seine Leibesgemeinde nicht fertig ist, kann auch dieser Gesetzlose nicht enthüllt werden, wenn es der Herrscher der Endzeit ist. Also wenn ich es ganz wörtlich lese, wird es einfach. Noch ein kurzer Hinweis, manche sagen, der Antichrist kommt aus der Gemeinde, weil Männer aufstehen, die verdrehte Dinge reden. Ja, die sind aber dann nicht mehr in der Gemeinde, die Jahre mehr fort, die sind wieder draußen. Das würde also bedeuten, das funktioniert gar nicht. Andere sagen, der Aufhaltende ist der Geist. Wieder andere sagen, der aus der Mitte wird, ist der Antichrist, der aus Israel kommt. Also ich habe hier 5, 6 verschiedene Meinungen. Müssen wir uns nicht mit beschäftigen. Grundsatz aller Meinungen ist, ohne den Christus geht gar nichts. Und wenn ich mir das merken kann, ohne Christus geht gar nichts, dann muss ich die ganzen Nuancen der Auslegung gar nicht kennen, weil das genügt mir. Wenn ich ein Teil von dem Christus bin, weiß ich, er macht alles Geschichte mit mir, mit dir, mit uns und alles kommt zu seiner Zeit. Und wenn ich dann vielleicht noch einen Tick mehr verstehen dürfe, weil ich das Wort wörtlich nehme, okay, es ist schön, gell? Aber wir sollten es auch nicht überbewerten. Gut, also lasst euch nicht verwirren von so vielen Auslegern. Lies deine Bibel, möglichst wörtlich, dann schenkt der Geist dir das nötige Verständnis. 12. Geheimnis, das Geheimnis des Glaubens. Ist das ein Geheimnis? Das Geheimnis des Glaubens. Ich lese nur 2 Bibelverse, um das zu belegen. Epheser 2, 8 und 9. Als erstes Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn in der Gnade seid ihr Gerettete. Wie? Durch Glauben. Haben wir das gemacht? Nee, die ist nicht aus euch, sagt Paulus. Es ist Gottes Schenkgabe. Hast den Glauben geschenkt bekommen. Danke, muss man jetzt sagen. Nicht aus Werken, auf das nicht irgendeiner sich rühme. Ja, was ist mit dem Glauben? Was ist das Geheimnis des Glaubens? Er ist geschenkt. Er ist geschenkt. Frag doch mal die Gläubigen da draußen, ob die das alle glauben, dass er geschenkt ist. Oder ob die vielleicht sich da was genommen haben. Epheser 1, Vers 29. Da auch euch für Christus in Gnaden geschenkt wurde, nicht allein hinein in ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Gehört auch dazu. Also ich kriege den Glauben geschenkt und dürfe auch noch für ihn leiden. Und in Römer 12, Vers 3, das zitiere ich nur, da lesen wir, und im Vers 6 auch, dass dieser zugeteilte Glaube nach Maß bemessen ist. Und das hat nicht jemand von uns gemacht, sondern das ist geschenkt, von oben gewirkt. Also, wie viele Gläubige glauben das? Du kannst den Test machen, wenn du welche kennst, frag sie mal. Dann wirst du feststellen, dass auch da große Unwissenheit herrscht. Der Glaube ist ein Geschenk. Das Geheimnis des Glaubens ist, er ist geschenkt. Und jetzt dürfen wir, das ist der praktische Nutzen, Danke sagen. Das 13. Geheimnis, da nehme ich mir noch 5 Minuten Zeit für, die sind wichtig. Das finden wir in Titus 3, Vers 16. Da heißt es, anerkannt groß ist das Geheimnis des Gottwohlehrens, der Wohlverehrung Gottes. Es ist also ein Geheimnis, dass Gott verehrt wird, so kann man es auch sagen. Der geoffenbart wurde im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von Engeln, geheroldet oder verkündet in den Nationen, geglaubt in dem Kosmos, hinaufgenommen in Herrlichkeit. Ja, hier haben wir 6 Hinweise. 6 Hinweise auf das Geheimnis der Wohlverehrung Gottes. Wer ist der? Wer ist der, der geoffenbart wurde, gerechtfertigt, geglaubt, hinaufgenommen? Natürlich in erster Linie Christus, unser Haupt. Kommen wir da vielleicht auch noch vor? Und ich versuche jetzt in diesen 6 Schritten mit den entsprechenden Bibeltexten, die wir natürlich nicht alle lesen können, euch das deutlich zu machen. Das kannst du irgendwann alles lesen im Wortdienstheft, wenn ich es geschrieben habe, und im nächsten Jahr hast du es vielleicht in der Hand. Also in Philipper 2, Vers 6 und 7 lesen wir die Erniedrigung und Erhöhung des Christus. Der erste Teil ist die Erniedrigung. Also er ist geoffenbart worden im Fleisch, sagt dieser Vers. Ist er geoffenbart worden im Fleisch? Ja, er kam doch in diese Welt, ganz klar. Und wie ist das mit uns? Paulus sagt in 2. Korinther 3, Vers 3, wir hier sind offenbar geworden, wie ein Brief unter den Menschen. 2. Korinther 3, Vers 3. Geoffenbart wurden im Fleisch, Christus kam auf diese Erde, geoffenbart wurden im Fleisch, die Leibesgemeinde, als Brief für die Menschen. Gell? Also, wir sind dabei. Gerechtfertigt im Geist. Wurde er gerechtfertigt im Geist? Ich lese Römer 3, Vers 4, das ist ein ganz wichtiger Text, der meistens schwierig ist zu verstehen, weil die Übersetzung das nicht immer hergibt. Römer 3, Vers 4. Möge das nicht gefolgert werden, wenn es um die Gerechtigkeit Gottes geht und Gott untreu sein sollte. Es werde aber so gesehen, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber ein Lügner. Danke. Wir gehören dazu. Bist du jeder Mensch? Demgemäß, wie geschrieben worden ist. Und jetzt kommt dieses alttestamentliche Zitat, das, was Paulus ja hier gebraucht, um das Argument zu verstärken. Er sagt, damit du gerechtfertigt werdest, er spricht der alttestamentliche Schreiber zu Gott. Das steht, glaube ich, in Sprüchen, das hast du vergessen hinzuschreiben, im Prediger, Entschuldigung, im Prediger müsste das sein. Ihr könnt ja mal bei euren Parallelstellen gucken, vielleicht steht da was dabei. Damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten und siegen wirst in deinem gerichtet werden. Das heißt, Gott setzt sich einem Rechtsurteil aus, nämlich dem Rechtsurteil seiner Gegner. Darum geht es hier nicht, dass er richtet, das ist ganz wichtig. Also damit er gerechtfertigt ist, das heißt auch die Rechtfertigung Gottes und damit des Christus ist in der Grundlage Golgatha gelegt. Das Opfer auf Golgatha hat die Grundlage der Rechtfertigung Gottes auch gelegt. Nicht nur meiner Rechtfertigung, denn er kann jetzt jeden gerecht machen, weil er dafür bezahlt hat. Sonst wäre das nicht gegangen. Und wie ist mit meiner Rechtfertigung? Na, das ist ja einfach. Römer 3, 21, 22 kannst du dir merken, wir sind gerechtfertigt aus der Treue Jesu, weil er treu war, deswegen kann ich jetzt gerecht sein. Also gerechtfertigt wurden im Geist sowohl das Haupt als auch die Glieder. Gesehen von Engeln, wurde er gesehen von Engeln. Ja, aber hallo, gell? Da haben wir jede Menge Beweise. Ein ganz wichtiger ist 1. Petrus 1, Vers 12. Engel begehren hineinzuschauen in die heilsgeschichtlichen Belange, weil sie keine Ahnung davon haben. Sie wollen was lernen. Und wie ist mit der Leibesgemeinde? Wird die gesehen von Engeln? Ich erinnere an das Wort von Paulus, 1. Korinther 4, 9. Wir sind dem ganzen Kosmos ein Schauspiel, sagt er. Sowohl Engeln als auch Menschen. Also auch wir werden von Engeln gesehen, beobachtet. Sie lernen von uns, Epheser 3, Vers 10. Dann heißt es hier, geheroldet oder verkündet in den Nationen. Ist der Christus in den Nationen verkündet worden? Ja, aber ob? In 1. Korinther Kapitel 1, Vers 23 sagt Paulus, das ist den Nationen eine Torheit und den Juden ein Ärgernis, gell, dass das gemacht wird. Das ist bis heute so geblieben. Also er wird verkündet in den Nationen. Durch wen? Ja, durch sein Leib. Wer macht es denn sonst? Wir sind die Verkünder dieser Tatsache, dieser heilsgeschichtlichen Tatsache. Also sind wir inbegriffen in dieser Verkündigung als Leib des Christus. Geglaubt in dem Kosmos. Ja, ich habe es eben gelesen. In Römer 5 steht das auch noch und an vielen anderen Stellen. Der Glaube Jesu, die Treue Jesu in diesem Kosmos, die er auf Golgatha unter Beweis stellte, ist die Voraussetzung für alles. Wenn er nicht geglaubt worden wäre in diesem Kosmos aufgrund dieser Handlung, gäbe es das alles nicht. Und Paulus kann den Thessalonischen schreiben, in 2. Thessalonicher 1, Vers 10, ihr werdet bestaunt in dem ganzen Kosmos, weil ihr das glaubt. Wenn du hier durch die Straße läufst und verkündest das laut, da greifen sich die Leute am Kopf. Gell? Also wir glauben das und die Engel staunen, dass wir das glauben. Die Engel staunen, weil die nicht glauben können, dass wir das glauben, weil die haben mehr gesehen wie wir. Und wir glauben es trotzdem. Und der 6. Punkt, hinaufgenommen in Herrlichkeit, stimmt das auch für beide, für Haupt und Glieder? Ja, dass er hinaufgenommen ist, das wissen wir. Philipper 2, 9 bis 11. Er hat den Namen über jeden Namen. Wie ist es mit uns? Das muss man lesen. Epheser 2, Vers 5 und 6. Sonst glaubt das gar keiner. Das musst du lesen. Epheser 2, Vers 5 und 6. Sagt Paulus von der Ekklesia. Er macht auch uns, die wir in den Danebenfällen Gestorbene sind, zusammen mit dem Christus lebend. In Gnade seid ihr Errettete. Auch erweckte er uns zusammen und setzte uns zusammen nieder, wo? In den aufhimmlischen Bereichen in Christus Jesus. Ja, ist die Ekklesia mit ihm versetzt? Steht doch hier. Glaubst du das? Ich laufe zwar noch herum, gell? Aber heilsgeschichtlich ist das schon längst erfüllt. Und viele sind schon dort. Also auch hier können wir sagen, hinaufgenommen in Herrlichkeit. Ja, betrifft auch beide. Und wo ist jetzt der praktische Nutzen für mich? Ja, also wenn der nicht selber einfällt, dann weiß ich nicht mehr, was ich noch sagen soll. Das ist Herrlichkeit pur, gell? So, die letzten beiden Geheimnisse, die mache ich in zwei Sätzen, gell? Weil die sind für uns nicht so momentan wichtig. Aber in Enthüllung Kapitel 1, Vers 20 steht was von dem Geheimnis der sieben Sterne in der Hand des Christus. Das Geheimnis der sieben Sterne. Und da sagt er, die sieben Sterne sind Engel. Und damit ist es schon kein Geheimnis mehr, kannst du sagen, weil jetzt wissen wir, das Geheimnis, es sind Engel. Aber Warum ist es trotzdem ein Geheimnis? Weil Hebräer 2, Vers 16 sagt mir, Gott nimmt keine Engel für Heilsgeschichte. Haben wir hier schon drüber gesprochen. Jesus hat gesagt, wenn du als Glaubender stirbst und auferstehst, Lukas 20, Vers 35 und 36, wirst du gleich einem Engel sein. Der Engel in der Enthüllung, dem Johannes begegnet, der sagt, ich bin ein Mitbruder von dir. Welcher Engel hat jemals aus dem Gesetz heraus gesagt, er wäre ein Bruder eines Glaubenden? So etwas gibt es nicht. Also die Engel, um die es hier geht, und die ein Geheimnis sind, sind Leibesglieder des Christus, ich verkürze das jetzt, die auf dieser Erde waren, aber durch Auferstehung und Verwandlung bei ihm sind und jetzt für heilsgeschichtliche Zwecke eingesetzt werden. Warum? Weil Gott die Engel des Gesetzes nicht dafür nimmt, Hebräer 2, Vers 16. Und in deiner Bibel steht es dort falsch, da heißt, Gott nimmt sich nicht der Engel an, das ist falsch. Dort steht nicht annehmen. Gott nimmt sich natürlich der Engel auch an. Oder bleiben die da hinten? Kommen Engel nicht zum Heilsziel? Glaubt doch keiner von uns. Also Hebräer 2, Vers 16 heißt, er nimmt nicht die Engel. Wofür? Für Heilsgeschichte, denn darum geht es in diesem Kapitel. So, und das letzte Geheimnis, das 15. Das Geheimnis Babylon, die Große. Da gibt es für mich nur einen Hinweis. Ich habe vorhin schon mal was zur Globalisierung der Welt gesagt. Wir haben eine Beschreibung dieses Geheimnisses in der Enthüllung in den Kapiteln 17 und 18. Im Kapitel 17 wird das Religionssystem beschrieben, das weltweite einheitliche Religionssystem der Endzeit. Bestrebungen dahin können wir erkennen, Ökumene etc. Und im Kapitel 18 wird das weltweit einheitliche Wirtschaftssystem beschrieben. Entwicklungen dahin kann man erkennen, siehe ESM. Könnte, ich bin ganz vorsichtig, könnte ein Anfang davon sein. Muss nicht sein. Ich bin der Letzte, der politische Ereignisse ganz schnell in die Bibel trägt. Es ging mir nur darum, die aufgeregten Geister, die Angst um ihre Groschen nahm, zu beruhigen. Es muss eh so kommen. Was du mit deinem Geld machst, ist zweitrangig. Gell? Das kannst du eh nicht mitnehmen. Also wer seine Goldbarren mit in den Himmel nehmen will, nimmt ja bekanntlich Pflastersteine mit. So, das waren diese Geheimnisse in ihrer Gänze. Man könnte dazu noch viel, viel mehr sagen. Man könnte aus jedem Geheimnis eine Stunde machen, aber ich glaube, das würde ermüden. Ich wollte es nur mal so grob zusammenfassen. Und so haben wir gelernt, dass alle Geheimnisse, alle 15 Geheimnisse, bis auf die zwei, nämlich das Geheimnis der Gesetzlosigkeit und das Geheimnis Babylon, die Große, direkt mit der Leibesgemeinde zu tun haben. Alle 13 Geheimnisse haben mit der Gemeinde des Christus, seinem Leib, seinen Gliedern zu tun. Und wenn du dazugehörst, mit dir und mit mir. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Verwalter der Geheimnisse Gottes sind. Und damit wir das sein dürfen, sagt Paulus im 1. Korinther 4, müssen wir treu sein. Und das schenke uns der Herr. Amen.
Amen.